Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjawski und
Marc Zimmer, einer der Autoren des Podcasts Die Faschojägerin und ja, der Host.
Diesen Sommer sorgte der Fall Lina E. für Krawalle auf den Straßen von Leipzig und ein internationales Medienecho. Ein Gericht hatte eine linksextremistische Gruppe rund um Lina E. wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Die Story hat's in sich. Eine bis dahin unscheinbare junge Frau, Studentin aus bürgerlichem Elternhaus, soll mit ihren Mitstreitern zusammen mit massiver Gewalt gegen Neonazis vorgegangen sein. Und nicht nur das. Die Bundesanwaltschaft schreibt Lina E. innerhalb der Gruppe eine herausgehobene Stellung zu. Sowas gibt's nicht alle Tage. Und entsprechend groß sind das mediale Echo und die Faszination, die der Fall ausübt.
Lina E. wurde zu einer Art Ikone der Antifa. Auf T-Shirts, auf Stickern, sogar in Songs taucht ihr Name auf, von Rap über Punk bis Techno. Der Fall beschäftigt auch Marc Zimmer. Er ist MDR-Reporter in Leipzig und hat mit zwei Kollegen über diese schillernde Figur einen Doku-Podcast gemacht. Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Was hat Sie persönlich an der Geschichte der Lina E. fasziniert?
Ja, genau das, was wir eigentlich gerade schon gehört haben. Also das ploppte dann plötzlich auf. Ja, ich lebe wie Anton Zirk und Edgar Lopez, mit denen ich den Podcast gemacht habe, in Leipzig. Und plötzlich wird hier eine Frau verhaftet, aus der Stadt heraus quasi, in einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen, dort dem Richter vorgeführt. Ja, die wird da rausgeführt in Handschellen, umringt von vermummten Polizisten. Und alle dachten erstmal so, was ist denn hier los? Und was ist das denn für eine Geschichte? Und das war 2020, ungefähr vor 3 Jahren. Und ja, in den letzten 3 Jahren hat sich daraus ja dann ein Fall entwickelt, der in vielerlei Hinsicht wahnsinnig, wahnsinnig besonders ist.
Und Sie sind mit dem Mikrofon nicht nur nach Eisenach und Kassel gefahren, Schauplätze der Protagonistinnen, sondern waren auch unterwegs im, Zitat, sagenumwobenen Stadtteil Konnewitz, wo die Gruppe um Lina E. wirkte. Mythos Konnewitz heißt die neue aktuelle Folge 3. Was ist das für eine Umgebung?
Ja, Konnewitz ist erstmal nur ein Viertel von Leipzig. Im Leipziger Süden, da wohnen ungefähr 20.000 Menschen und da ist es total schön. Das wurde zu DDR-Zeiten so ein bisschen vernachlässigt, das Viertel, und hatte dann in den Nachwendejahren viel mit Leerstand zu kämpfen und so. Und dann sind da irgendwann alternativere Leute hingezogen, Hausbesetzer und so weiter. Und in diesen Jahren hat sich so dieser Ruf entwickelt von Konnewitz, das so ein bisschen widerspenstig ist. Ja, man ist da ein bisschen linker, ein bisschen subkultureller, ein bisschen alternativer. Aber am Ende ist dieses Viertel auch von den Entwicklungen eingeholt worden, die viele hippe Viertel in den Großstädten einholen. Auch da entstehen jetzt teurere Wohnungen, auch da gibt's Wohnraummangel und heute ist es eben hip. Ja, man geht da weg, man geht da in Bars, man geht da auf Konzerte und gleichzeitig gibt's eben aber auch noch eine große linke und auch linksradikale Szene dort.
Ja, man merkt, es ist ein Porträt dieses Stadtteils und vor allem natürlich der Gruppe rund um Lina E. Aber die Protagonistin selbst, haben Sie Kontakt mit ihr gehabt?
Wir haben Lina E. natürlich im Prozess, wo wir dann bei den Verhandlungstagen waren, immer erlebt, immer durch diese Glasscheibe, die quasi im Verhandlungsraum das Publikum von den Protagonisten trennte. Und wir hatten mit ihren Anwälten Kontakt, haben ihre Mutter auch gesprochen. Ja, die war quasi bei jedem Verhandlungstag da und wir haben die gesehen auf Hofpausen bei einer Zigarette oder so, konnte man sich da immer mal kurz unterhalten. Aber da Lina E. ja bis zum Urteil in Untersuchungshaft saß, also quasi immer aus dem Gefängnis auf die Anklagebank quasi gefahren wurde und gebracht wurde und dann wieder zurück, haben wir mit ihr keinen Kontakt gehabt. Nach dem Urteil haben wir es versucht, aber man kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Sie hat das abgelehnt, weil der Fall ja auch nochmal in Revision gehen wird. Und entsprechend ist es wahrscheinlich aus ihrer Sicht nicht so schlau, sich auch in der Presse zu den Taten zu äußern. Hat sie auch vor Gericht nicht getan.
Ist das auch Teil der Faszination dieser Figur Lina E. für die Antifa-Szene und auch in der Öffentlichkeit? Es gibt ja diese Soli-T-Shirts, Songs, wo sie auftaucht und eben ihren Podcast, dass eben ihre Identität so ein Stück weit nebulös ist?
Mag sein, dass das damit reinspielt, aber was vor allem, glaube ich, damit reinspielt in diese, ich nenne es jetzt mal, Ikonisierung von Lina E. in Teilen zumindest der linken Szene, ist, glaube ich, dass ja sie sinnbildlich steht für eine Tendenz, die hier sehen bei sächsischen Behörden oder bei deutschen Behörden, nämlich die fühlen sich in ihrem antifaschistischen Engagement zu Unrecht kriminalisiert und im Vergleich zu Rechtsextremen zu hart verfolgt. Also deren Lesart ist quasi, hier wird jemand für mehrere Jahre verknackt, sage ich es mal, der sich klar Neonazis angegriffen hat, aber eben Körperverletzungen begangen hat und irgendwelche Rechtsterroristen oder mehrfach vorbestrafte Neonazis gehen quasi leer aus. So ist deren Lesart. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Und dann natürlich, darüber sprechen wir auch mit einer Forscherin, die sich sehr stark mit dem Frauenbild und gewalttätigen Frauen auseinandersetzt. Natürlich spielt auch das eine Rolle. Es ist ungewöhnlich, ja. Also eine junge Frau, eine Studentin, die vorher nie straffällig geworden ist, nie auffällig war, soll in solche großen Gewalttaten verwickelt sein.
Wie ist das denn gemeint?
Ursula Birsel ist das von der Uni Marburg, mit der wir darüber gesprochen haben, total interessant. Die forscht eigentlich zu rechtsextremen Gewalttäterinnen und deren Wahrnehmung in den Medien und konnte dabei einige Parallelen sehen. Wir erwarten quasi als Gesellschaft eben von Frauen immer noch irgendwie, dass sie sich anders verhalten, als Männer das tun würden. Und wir erwarten irgendwie keine Gewalttaten, sondern, so sagt es die Forscherin uns, man erwartet quasi, dass das eher so Mitläuferinnen sind, dass die eher nicht aus Überzeugung dabei sind, sondern vielleicht, weil sie irgendwem hinterherlaufen oder irgendwie geblendet wurden. Und vor allem erwartet man nicht, dass sie bei Gewalt vorneweg gehen würden. Und sofern die Taten alle so stimmen und die Vorwürfe, ist das hier natürlich anders in diesem Fall.
Ohne das auf die gleiche Stufe heben zu wollen, aber bei der RAF war es ja auch so. Da waren die Frauen ja auch ganz zentral.
Ja, und das ist natürlich auch was das Unterstützerumfeld von Lina E. wahnsinnig kritisiert, diese Vergleiche aufzumachen, weil wir natürlich bei der RAF von einer ganz anderen Dimension an Taten sprechen, von vielen Toten und von ganz anderen Überfällen und Gewalttaten, auch von Terror. Und das ist auch in der Berichterstattung immer so ein bisschen verwechselt worden. Auch darüber sprechen wir im Podcast. Es ging hier auch nie um den Vorwurf einer terroristischen Vereinigung, sondern um den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung. Dafür stand sie quasi vor Gericht. Das wurde so ein bisschen vermischt und diese RAF-Vergleiche, die wurden eben auch teilweise gezogen und das stieß zum Beispiel bei ihrem Verteidiger, der sich bei uns im Podcast das erste Mal in dem Umfang äußert, das stieß dem auch sehr sauer auf.
Sie sagen es, das Oberlandesgericht Dresden hat Lina E. wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Ihr Podcast, der beginnt ja mit einem sehr starken Zitat, und zwar der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano, die da sagt, Zitat, wer gegen Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat nicht verlassen. Wie schmal ist denn der Grat mit so einem Podcast vielleicht, Verständnis für eine Verbrecherin zu wecken?
Das ist natürlich eine Frage, die uns von Anfang an umgetrieben hat. Das muss man ganz klar sagen. Also als wir begonnen haben, auch mit diesem Podcast, da war natürlich auch noch kein Urteil gesprochen. Ja, also es war alles quasi mutmaßlich. Jetzt gibt es ein Urteil, das aber auch noch nicht rechtskräftig ist. Und also wenn man sich mit einer Person befasst, ist es als Journalist natürlich immer schwierig. Wir wollen diese Frau hat ein Recht auf, ihre Persönlichkeitsrechte. Ja, es geht uns nichts an, was sie in ihrer Freizeit gerne macht eigentlich. Andererseits geht es natürlich um sie als Person auch. Also insofern ist da immer eine Gratwanderung und solche Gratwanderungen gab es eben viele, auch wenn man sie quasi darstellt. Und dieses Zitat, was Sie sagen, also haben wir deshalb ausgewählt, um in diesen Podcast einzusteigen, weil dieses Zitat in diesem Fall und in unseren Recherchen, die ja monatelang gedauert haben, immer wieder aufgetaucht ist. Das wurde in den Abschlussplädoyers der Verteidigung zitiert. Das wurde auf Demonstrationen zitiert. Und es beschreibt eben ganz gut das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass sich hier eine Szene im Stich gelassen fühlt im Kampf gegen Neonazis durch die staatlichen Behörden und sich eher gegängelt fühlt. Und das ist eben eine Wahrnehmung, die sehr stark vorherrscht. Selbst, das muss man dazu sagen, selbst bei Leuten, die die Taten dieser Gruppe nicht gut finden, selbst die sagen uns in Gesprächen, sie können zumindest verstehen, wie man da hinkommt, weil sie quasi eben auch dieses Gefühl haben. Und das darzustellen zumindest, dass es dieses Gefühl gibt, das halte ich für legitim im Podcast.
Und das muss man schon sagen, der Podcast geht neben allem Storytelling faktengetrieben und vom Tempo her, wie ich finde, behutsam vor. Warum ist diese Form eines Podcasts die richtige für diese Geschichte?
Ich finde aus ganz vielerlei Hinsicht, weil ein Podcast natürlich einem ein bisschen die Freiheit gibt, auch mal, aus Erzählformen auszubrechen, die man normalerweise so wählen würde. Es hilft einem auch aus einem genauen Zeitrahmen rauszugehen mal. Ja, es ist im Grunde, wenn ich so sagen will, egal wie lang unsere Folgen sind, solange wir die Leute mitnehmen können. Wir müssen uns nicht an irgendeinen Sendeplatz halten oder sowas. Und wir fanden die Art und Weise, das zu erzählen, eben weil diese Fälle vor unserer Haustür passiert sind und weil wir mit Edgar Lopez den Mann haben, der diesen Prozess am intensivsten beobachtet hat. Er hat nur einen von fast 100 Verhandlungstagen verpasst, war sonst immer vor Gericht. Kein anderer Journalist in Deutschland war öfter da als er. Dann haben wir uns gedacht, dann können wir es auch auf eine bisschen persönlichere Ebene erzählen. Und so ein bisschen als Journalist, Sie werden das kennen, man redet ja auch viel mit Leuten im privaten Umfeld darüber, was man gerade so macht. Und wir hatten das Gefühl, dieser Fall, der ist so wahnsinnig relevant für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Der wirft Fragen auf, die uns alle angehen. Und trotzdem haben ihn auch hier im Osten bei uns, aber auch vor allem im Westen, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, haben wir das Gefühl gehabt, den Fall haben gar nicht so viele Leute auf dem Schirm. Und deshalb sollte man den nochmal versuchen zu erzählen. Und im Podcast eben, so haben wir es versucht, möglichst niedrigschwellig. Also wir versuchen möglichst niedrigschwellig anzufangen, gehen nicht in jedes Detail, sondern versuchen eher ein Verständnis ja für den Fall und die Fragen, die er aufwirft, nochmal zu schaffen.
Und vieles wird dann doch erklärt, auch wirkungsweise von Institutionen und so weiter. Aber weil Sie sagten, der Fall ist so relevant, ja, warum sollte man denn mehr über diesen Fall, Lina E., hören? Was sagt er über die Gesellschaft, in der wir leben?
Ja, er wirft natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, total viele Fragen auf, ja, also die für uns als Gesellschaft extrem relevant sind. Also wie stehen wir zu Antifaschismus? Wie stehen wir zu Antifaschismus in diesem Fall absolut extremsten Formen? Wie wollen wir damit umgehen? Wo liegen Grenzen? Wie definieren wir die als Gesellschaft? Haben wir es mit einer neuen Dimension, wie jetzt einige behaupten, politischer Gewalt zu tun, linker Gewalt zu tun? Ist das wirklich so? Und was für Implikationen hat das, wenn das denn so ist? Wie wird das politisch aufgegriffen? Dieser Fall hat ja auch politisch einiges bewegt, sage ich mal. Ja, also es gibt jetzt hier in Sachsen zumindest Bestrebungen, ein neues Konzept gegen Linksextremismus zu fahren. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, hat gewarnt, dass wir irgendwie uns an, ja, der Schwelle zum Terrorismus möglicherweise bewegen würden. Dann gibt es andere bei uns im Podcast auch, die da sehr, sehr vehement widersprechen würden. Aber das sind natürlich alles Fragen, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben und Demokratieverständnis total relevant sind. Und deshalb ist dieser Fall wichtig. Und er wird es bleiben, weil, wie gesagt, es wird noch ermittelt gegen Teile der Gruppe, die noch nicht vor Gericht standen, noch nicht erwischt wurden. Und dieser Fall wird in der Revision gehen.
Sagt Marc Zimmer, MDR-Reporter, Co-Autor und Host des Podcasts Die Faschojägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen zu finden in der ARD-Audiothek-App. Jeden Montag gibt es dort eine neue Folge. Vielen Dank für das Gespräch, Marc Zimmer.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast für heute. Mehr von uns in der DLF-Audiothek-App oder anderen Podcast-Plattformen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.